SIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, gratia plena.
SIP FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM mit der Ausgabe vom Freitag, dem 6. Mai 2011, zusammengestellt und moderiert von Radio Unerhört in Marburg. Die Themen der heutigen Sendung: frischer Wind in Baden-Württemberg, wir schauen auf die bildungspolitischen Pläne der neuen Landesregierung, diplomatischer Schutz für Kriegsverbrecher, Radio Rabe über einen aktuellen Fall in der Schweiz. Nichts Neues auf Kuba. Knut Henkel berichtet über Stagnation und Reform sowie gegrilltes Gemüse in der Lügenpackung. Ein Beitrag von Radio Frei über Werbung für Nahrungsmittel. Viel politische Neugier richtet sich derzeit auf Baden-Württemberg. Zum ersten Mal wird eine Landesregierung in Deutschland unter grünem Vorsitz die Arbeit aufnehmen. Neue politische Akzente werden vor allem in der Energie- und Verkehrspolitik erwartet. Doch auch bei Kindergärten, Schulen und Hochschulen könnte es einige Unterschiede zur CDU-Tradition geben. Über die bildungspolitischen Ziele im grün-roten Koalitionsvertrag sprach Querfunk Karlsruhe mit dem Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg, Matthias Schneider.
Vieles soll sich in Schule und Kindergarten ändern. Frühkindliche Bildung, längeres gemeinsames Lernen, Ganztagesschulen, nur einige der Schlagworte. Lob erhält die zukünftige Landesregierung unter anderem von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW. Am Telefon begrüße ich den Pressesprecher der GEW Baden-Württemberg, Matthias Schneider. Herr Schneider, was lobt die GEW besonders am Koalitionsvertrag?
Ja, wir haben im Moment schon den Eindruck, dass die grün-rote Landesregierung ein Umsteuern in der Bildungspolitik anstrebt. Man kann es ein bisschen verkürzt sagen, dass deutlich mehr in die frühe Bildung der Kinder und Jugendlichen investiert werden soll. Und das war bisher ein Hauptdefizit auch der CDU-FDP-Landesregierung. Als Beispiel, es gibt zwar einen Orientierungsplan für die Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg, aber es gab bisher kein Geld dafür, dass diese vernünftigen und guten Standards, die in diesem Orientierungsplan drinstehen, vor Ort umgesetzt werden konnten. Das will die neue Landesregierung ändern. Und sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie deutlich mehr in die Grundschulen investieren wollen, dort kleinere Klassen schaffen wollen und mehr Ganztagsgrundschulen. Das wäre auch ein wichtiger Schritt, um soziale Benachteiligung vor allem abzubauen.
Bei den Kindertagesstätten, das soll dann auch früher anfangen mit Kitas.
Ich meine, das ist ja schon ein Prozess, der im Gange ist, dass deutlich mehr in Kitas investiert wird. Es gibt ja auch die entsprechenden Ausbauziele für die unter Dreijährigen. Auch das ist was, was sicherlich ein Schwerpunkt werden soll. Und man muss wirklich deutlich mehr in die Bildung der kleineren Kinder investieren. Dann muss man manche Reparaturleistungen, in Anführungszeichen, bei den älteren Jugendlichen nicht mehr machen und spart im Endeffekt Geld, wenn man deutlich bessere Bildungsbedingungen in den Kitas schafft und in den Grundschulen schafft.
Ein anderes Schlagwort ist Inklusion. Was steckt denn dahinter?
Inklusion, dahinter verbirgt sich der Begriff der, ich nenne es mal auch etwas verkürzte, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in den Kitas und den Schulen. In Baden-Württemberg haben wir ein sehr ausdifferenziertes Sonderschulsystem. Und wir finden, dass es nicht nur pädagogisch wichtig ist, sondern auch mit Blick auf die Gesamtgesellschaft und die Integration behinderter Menschen dort, dass deutlich mehr Menschen und mehr Kinder und Jugendlichen mit Behinderung in allgemeinen Schulen unterrichtet werden können. Das heißt, Inklusion ist etwas, was, glaube ich, ein klares Ziel ist, auf das sich alle verständigt haben. Auch da gilt das Gleiche wie beim Orientierungsplan. Da muss es zusammen mit den Schulträgern, also den kommunalen Spitzenverbänden, Vereinbarungen geben, wie man das finanziell auf ordentliche Füße stellt und klären, welchen Anteil die neue Landesregierung beim Thema Inklusion übernimmt und welchen Anteil die Schulträger übernehmen können.
Aber wenn gerade gesagt worden ist, da stehen eigentlich alle dahinter, was ist denn dann der Unterschied zur vorherigen Regierung?
Die vorherige Regierung hat das zwar auch unterstützt, aber hat es finanziell nicht umgesetzt. Das heißt, wenn man Inklusion ernst nimmt, dann muss man entsprechend da deutlich mehr Geld investieren. Deswegen haben wir ja auch sehr deutlich protestiert als GEW, als es darum ging, dass Lehrerstellen, die jetzt rechnerisch frei werden, aufgrund des Schülerrückgangs gestrichen werden. Das halten wir nicht für sinnvoll. Wir glauben auch nicht, dass es die nächsten 5 Jahre überhaupt möglich ist, dort einzusparen in dem Bereich, weil wir eben dieses Geld der frei werdenden Lehrerstellen zum Beispiel für die Inklusion, für den Orientierungsplan und viele weitere Projekte im Kita- und Schulbereich benötigen werden.
Ein anderer Punkt ist die Einführung von Gemeinschaftsschulen bzw. die Ermöglichung dessen. Was ist denn der Unterschied zu einer Gesamtschule?
Gesamtschule wird eigentlich in Deutschland nicht mehr verwendet, vor allem deshalb, weil das ein Begriff ist, der aus den 70er Jahren stammt, der in der politischen Diskussion ein Stück weit verbrannt worden ist. Da gab es eben immer eine Lagerdiskussion, auf der einen Seite CDU, FDP, die gegen die Gesamtschule waren, und SPD, Grüne, die für die Gesamtschule waren. Das hat sich inzwischen stark verändert. Wir haben ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Landesregierung aus CDU und SPD gehabt, die genau diese Gemeinschaftsschulen dort auch gegründet haben. Das heißt, es ist einmal nicht mehr eine Frage der Ideologie, sondern der Frage, wo können unsere Kinder und Jugendlichen am besten lernen. Und da sind sich auch wieder eigentlich alle Experten einig, dass diese Trennung, die wir in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern auch noch haben, dass Kinder nach der 4. Klasse aufgeteilt werden auf verschiedene Schularten, nicht förderlich ist, dass es viel zu früh ist und dass deshalb die Gemeinschaftsschule, und das ist einfach eine neue Formulierung für diese Schulart, dass diese Gemeinschaftsschule der richtige Weg ist, um Kinder besser und zu besseren Leistungen fördern zu können.
Im Koalitionsvertrag steht da allerdings auch relativ viel von sozusagen Erprobung. Wird die ganze Sache dann nicht zum riesigen Experimentierfeld?
Das hängt jetzt davon ab, wie die genaue Umsetzung erfolgt. Das werden wir sicherlich aufmerksam begleiten und bieten da auch unsere Kompetenz als Bildungsgewerkschaft an. Da wir aber ja nicht die Ersten sind, die mit diesem Projekt starten, kann man durchaus auf gute Erfahrungen zurückgreifen. Es gibt in vielen anderen Ländern Gemeinschaftsschulen, es gibt auch in Baden-Württemberg 3 ehemalige Gesamtschulen, die nicht mehr so heißen, aber die im Endeffekt da auch gemeinsames Lernen anbieten. Das heißt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, wie solche Schulen aussehen können. Und wichtig ist natürlich, dass diese Schulen als Pilotprojekt gut begleitet werden, gut unterstützt werden.
Die GEW hat ja auch in den letzten Jahren G8 kritisiert. Bleibt G8 bestehen?
Da gibt es eine Option für die Schulen, ja auch auf G9 oder auf einen G9-Zug umzusteigen. Wir als GEW haben uns dafür nicht stark gemacht. Wir denken eigentlich, dass es wichtiger ist, G8, das Defizite hat, das nicht gut funktioniert, weiterzuentwickeln, dort Verbesserungen zu machen, vor allem beim Bereich der Bildungspläne auch. Wir halten nichts davon, von einer jetzt völligen Umkrempeln des seit 2004 eingeführten G8-Systems. Allein aus dem Grund, weil wir aus den Gymnasien auch hören von den Lehrern und Lehrerinnen, die dort arbeiten, die sagen, das ist zwar nicht optimal, wir müssen da noch Verbesserungen anbringen am G8, aber jetzt nochmal alles umzukrempeln, würde bedeuten, dass die Schulen wieder 1-2 Jahre oder länger damit beschäftigt sind, sich da zu organisieren, die entsprechenden Bildungspläne für die Schulen anzupassen. Und das ist eigentlich Zeit, die dann verloren geht, um mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Deswegen sind wir eigentlich dafür, dass G8 bleibt und G8 verbessert wird.
In vielen Antworten jetzt in dem Interview war ja auch gesagt worden, ja, kommt drauf an, wie es finanziert wird. Wie hoch sind denn eigentlich oder wie hoch sehen Sie die Chancen, dass diese ganzen Sachen, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, überhaupt finanziert werden können?
Also Bildungsfinanzierung ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch deutlich gesagt, dass wir davon ausgehen, dass die Landesregierung auch in der Steuerpolitik, in der Einnahmenpolitik ihre Einnahmenseiten verbessern muss. Dafür gibt es auch konkrete Ziele. Es gibt ja auch die Absicht von Grün-Rot, zum Beispiel die Grundsteuer zu erhöhen und das genauso dieses Geld auch um für die Umsetzung des Orientierungsplans zu nutzen. Das halten wir für sinnvoll.
Zum Schluss noch eine Einschätzung zur neuen Kultusministerin.
wir können jetzt noch nicht viel zur neuen Kultusministerin sagen, außer dass wir uns natürlich auf die Zusammenarbeit freuen. Das haben wir ja auch schon angeboten und es gab auch schon informelle Gespräche zwischen der GEW-Landesvorsitzenden und der neuen Kultusministerin. Ich denke, wichtig für die Kultusministerin ist, dass sie nicht viele kleine Baustellen aufmacht. Das war etwas, was die CDU-Kultuspolitik der letzten Jahre und eigentlich der letzten Jahrzehnte gekennzeichnet hat, dass man immer wieder schnell dann, wenn es zum Beispiel Elternproteste gab, neues Programm aufgelegt hat, Beispiel Hausaufgabenbetreuung an den Gymnasien und Ähnliches, aber dass ein sinnvolles Gesamtkonzept gefehlt hat. Deswegen sind wir als Bildungsgewerkschaft durchaus bereit, der Kultusministerin und auch der Landesregierung insgesamt etwas Zeit zu geben, sich ein gutes Konzept zu überlegen für den Umbau der Bildungspolitik in Baden-Württemberg. Und wenn das dann ordentlich ist und wenn die Ziele stimmen, dann tragen wir das auch gerne mit. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Kultusministerin immer den Dialog sucht mit den Lehrerinnen und mit den Lehrern, mit den Interessensvertretungen aller, die in diesem Bereich, also auch den Eltern und den Schülern natürlich.
Soweit der Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Ich danke für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Menschenrechtsorganisationen beschuldigen die Schweiz, Deutschland und den Vatikan, einem mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus Sri Lanka diplomatischen Schutz zu gewähren. Die Regierungen sind nun aufgefordert, den Diplomaten Jagadias zur Persona non grata zu erklären. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Radio Rabe.
Vor knapp zwei Jahren ging der 30-jährige Bürgerkrieg in Sri Lanka mit einem Sieg der Armee zu Ende. Die Regierung feiert sich seither als Befreier vom Terror der tamilischen Guerilla-Organisation Liberation Tigers of Tamil Eelam und behauptet allen Ernstes, es habe weder Menschenrechtsverletzungen noch zivile Opfer gegeben. Dem stehen nun die jüngst veröffentlichten Resultate des UNO-Schlussberichts gegenüber. Im Bericht heißt es, in der Schlussoffensive des Konflikts seien bis zu 40.000 Zivilpersonen ums Leben gekommen. Kommandeur der 57. Division, die diese Schlussoffensive zu verantworten hat, war Jagadias. Ihm werden nun verschiedene Kriegsverbrechen zur Last gelegt, so Christoph Widmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Wir haben Indizien, dass er involviert war in Bombardierungen von Spitälern, in Granatenbeschuss von Kirchen und von Flüchtlingen, die in Schutzzonen, in Feuerschutzzonen, die Regierung eigentlich etabliert hat, damit nicht bombardiert werden. Und unter seiner Regie, eigentlich unter seinem Befehl, wurden genau solche Orte bombardiert.
Außerdem, so Widmer, könne als bewiesen angesehen werden,
dass er am Tod vom Anführer der Tamilen, der LTTE, diese tamilische Befreiungsbewegung, mitbeteiligt oder gar der hauptsächliche Ursache wäre, was auch ein Kriegsverbrechen ist, weil diese Person sich ergeben hat.
Die Vorwürfe wurden dank Recherchen der deutschen Menschenrechtsorganisation ECCHR erhärtet. Als Beweismaterial dienen offizielle Quellen der sri lankischen Regierung sowie zahlreiche Zeugenaussagen und Berichte internationaler Nichtregierungsorganisationen. Brisant an der Sache ist nun, dass Dias seit zwei Jahren als Diplomat der sri lankischen Vertretung für Deutschland, die Schweiz und den Vatikan in Berlin akkreditiert ist und darum für die Verbrechen nicht belangt werden kann. Einzige Möglichkeit?
Der Staat kann diese Person zur Persona non grata deklarieren und dann ist der Senderstaat verpflichtet, ihn zurückzunehmen. Und das verlangen wir nun von diesen drei Regierungen, der Schweiz, Deutschland und der Vatikan, wo eben diese Botschaft der sri lankischen Regierung akkreditiert ist.
Eine klare Handlungsaufforderung also an das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Auf Anfrage liegt dem Radio Rabe nun eine schriftliche Stellungnahme vor. Darin heißt es, die Schweiz prüfe zurzeit die gegenwärtige Situation und behalte sich allfällige Schritte vor. Wann mit einer Antwort gerechnet werden kann, bleibt offen. Hoffentlich bald, so Widmer.
Das tamilische Volk hat das Recht auf Wahrheit, auf Entschädigung und auf Wiedergutmachung für die Zukunft, denn in Zukunft soll ein friedliches Sri Lanka existieren.
Die Kommunistische Partei Kubas hat auf ihrem kürzlich abgehaltenen 6. Parteitag Reformen beschlossen, die einer begrenzten Selbstständigkeit in 180 verschiedenen wirtschaftlichen Sektoren die Tür öffnen sollen. Gleichzeitig soll der verknöcherte Bereich der Staatsangestellten entschlackt werden, was in der Realität etwa 1,8 Millionen Menschen den Job kosten könnte. Was das im Alltag bedeuten kann, analysiert der Politikwissenschaftler Knut Henkel im Gespräch mit Radio Korax.
Die Öffnung, die mittlerweile auch zum Tragen gekommen ist, beziehungsweise seit dem letzten Oktober, da sind die ersten Lizenzen für diese Berufe, in denen sich nun die Kubaner und Kubanerinnen als Selbstständige anmelden können, vergeben worden. Und das hat es alles schon mal gegeben in Kuba. Das war Mitte der 90er Jahre nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers. Da hat die Regierung in Havanna das Gleiche, allerdings für weniger Berufe, bekannt gegeben oder legalisiert. Und damals hat das dazu geführt, dass die wirtschaftliche Situation sich in Havanna doch etwas verbesserte. Danach ist allerdings dann Ende der 90er Jahre diese private Note innerhalb der kubanischen Wirtschaft dann wieder zurückgedrängt worden. Insofern ist es halt kein neues Instrument, sondern ein Instrument, was es schon mal gegeben hat. Was neu ist, ist, dass es zum einen etwas mehr Berufe sind und dass die Regierung nun halt auch bekannt gegeben hat, dass die neuen Kleinunternehmer auch Kredite zur Verfügung gestellt kriegen sollen und dass sie auch mit den staatlichen Unternehmen, und das ist neu, handeln dürfen. Früher war es halt so, dass die Privaten an den Staat nicht verkaufen dürfen, heute dürfen sie es.
Jetzt ist allerdings auf diesem 6. Kongress der Kommunistischen Partei ja noch ein bisschen was anderes beschlossen worden, nämlich unter anderem so eine Art Gesundschrumpfen des eigenen Apparates, also diese 1 Million Angestellten im staatlichen Sektor, die da entlassen werden sollen, sprechen ja auch eine beredte Sprache, und es gibt auch natürlich Reformen sozusagen in der Verwaltung, die struktureller Natur sind. Subventionen sollen gekürzt werden. Wie realistisch ist denn die Behauptung, trotzdem am Sozialismus festhalten zu können aus deiner Sicht?
Das ist eine schwierige Frage, aus dem ganz einfachen Grund, weil man halt nicht so hundertprozentig weiß, wie weit das halt überhaupt geht. Die kubanischen Parteikader haben natürlich gesagt, dass halt irgendwie am Sozialismus festgehalten werden soll und dass der modernisiert werden soll. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, dass die Kubaner reformieren müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, weil die ökonomische Situation so prekär ist und die Zahlungsbilanzen so in den roten Zahlen, dass es dazu keine Alternative gibt. Man macht, oder diese Entlassungswelle, die angekündigt beziehungsweise letztendlich ja auch beschlossen wurde, die hat man halt letztendlich gemacht, halt um die Staatskassen zu entlasten. Wenn man also letztendlich 30, 35, 40% der Arbeitskräfte, die für den Staat arbeiten, entlässt, dann muss man natürlich auch gleichzeitig dafür gucken, wo kriegt man die unter, was für Möglichkeiten gibt es, und da ist die Regierung dann halt auf die Idee gekommen, dass es halt diesen privaten Sektor gibt. Bloß man kommt letztendlich nicht sonderlich weit, wenn man gerade einmal 180 Berufe für die Privatwirtschaftlichkeit freigibt. Das ist definitiv zu wenig. Das kritisieren sowohl kubanische als auch internationale Ökonomen, dass dieser Reformansatz einfach zu kurz greift. Das ist eines der großen Probleme. Und auf der anderen Seite, wenn man so viele Menschen entlässt, dann muss man natürlich auch gucken, was ist mit den sozialen Sicherheitssystemen. Was ist, wenn diese Leute halt keine Jobs kriegen und sich nicht selbstständig machen? Gibt es dann halt, springt dann der sozialistische Staat, der sich ja dann halt auch gesetzlich verpflichtet hat, diese Leute zu unterstützen, springt er dann in die Bresche? Das sind alles offene Fragen. Und da die kubanische Revolution ja auch immer eine sehr soziale war, sind das auch elementare Fragen, die Legitimität der kubanischen Revolution berühren. Und da gibt es auch nach dem Parteikongress bis jetzt noch kleine, also zumindest sind noch keine klaren Konzepte bekannt geworden, wie sowas funktionieren soll auf lange Sicht.
Das wirft ja auch sowieso zwei verschiedene Fragen auf. Die eine meint, wenn sozusagen eine prinzipielle Privatisierung zumindest von Teilen der Wirtschaft anvisiert wird, kann das ja durchaus auch heißen, dass die Exilkubaner eine Rolle spielen. Aber was mich mehr interessiert ist, warum bei einer Reform oder einer behaupteten Reform des eigenen Sozialismus im Land die Grundlage dessen nicht angefasst wird, also sprich das plebiszitäre Element, das Mitbestimmen, also eine quasi eigentlicher dialektischen Umgang mit dem eigenen Problem. Wie sieht's denn aus deiner Sicht mit dieser Mitbestimmung aus oder diesem Partei versus Volk dieser Beziehung?
Dieses partizipative Element ist ja ein zustimmendes, zumindest ist das halt eines dieser Grundgedanken der kubanischen Revolution, dass das Volk auf großen Massenveranstaltungen beispielsweise Vorschlägen der revolutionären Führung zustimmen kann. Eine andere Idee sind diese Debatten, die es dann halt in den Betrieben und in den Nachbarschaften gibt. Und im Vorfeld des Parteikongresses hat es diese Diskussionsveranstaltung gegeben, wo diese ganzen Reformvorschläge halt von den Kubanern halt diskutiert worden sind. Inwieweit das dann partizipativ ist, das ist dann eine schwierig zu beantwortende Frage, weil man diesen Prozess, wie es dann weitergegangen ist, von den Nachbarschaftsversammlungen bis dann zur Modifizierung der unterschiedlichen Reformvorschläge, weil der nicht transparent ist. Man kann da halt nur einen sehr, sehr kleinen Bereich letztendlich dann vergleichen, inwieweit sich die Originalreformvorschläge dann halt bis zum Parteikongress verändert haben. Auf dem Parteikongress selber sind viele dieser Vorschläge einfach nur noch durchgewunken worden. Insofern ist es halt schwierig zu beurteilen, inwieweit eine echte Partizipation dabei möglich ist.
Vielleicht, last but not least, über die Grenze von Kuba hinaus. Chavez hat ja mit stolz geschwellter Brust verkündet, dass der Wirtschaftsraum, der mit Bolivien und Kuba eröffnet wurde, auch einer ist, der irgendwann da wirklich Paroli bieten kann. Welchen Stellenwert räumst du solchen Gedanken ein? Es gibt ja Rohstoffe. Was kann so ein Wirtschaftsraum für Kuba für eine Rolle spielen?
Dieser Wirtschaftsraum spielt für Kuba schon lange eine Rolle. Kuba ist hochgradig abhängig von den Belieferungen mit Erdöl aus Venezuela. Kuba sendet Krankenschwester, Ärzte nach Venezuela. Und insofern gibt es diese Kooperation und die hat einen für Kuba überlebenswichtigen Charakter. Ob dieser Wirtschaftsraum lebensfähig auf lange Sicht ist und ob das halt funktioniert, das muss man sich von Fall zu Fall halt angucken. Da gibt es sehr unterschiedliche Informationen. Es ist relativ klar, dass Venezuela ohne die Dollars aus oder die Petrodollars aus Venezuela vieles in diesem Wirtschaftsraum nicht funktionieren würde. Also Venezuela tut viel Geld halt in diesen Wirtschaftsraum. Andere Länder wie Kuba liefern zum Beispiel dann Fachpersonal und dergleichen mehr. Nach welchen Kriterien all das abgerechnet und wie das alles funktioniert, das ist, muss man sich halt letztendlich im Einzelfall angucken. Das ist schwer zu beurteilen.
Radio Frei aus Erfurt widmet sich in einer Sendereihe den diversen Werbelügen der Lebensmittelindustrie. Infos zur Reihe könnt ihr nachlesen im Netz unter www.radiofrei.de. Für ZipFM haben wir euch heute einen Beitrag aus dieser Reihe ausgewählt. Wir wünschen guten Appetit mit Bertolli, gegrilltes Gemüse von Unilever.
Bertolli, gegrilltes Gemüse von Unilever.
Bertolli Pasta Soßen, l'originale dall'Italia.
Liebhabern der italienischen Küche verspricht Unilever gesunde Ernährung dank hochwertiger Zutaten. Die Classico Soßen, gegrilltes Gemüse, bringe ein Stück Italien auf den Teller. Echte Pasta alla Mama halt. Was allerdings voraussetzt, dass Mama im Gewürzregal neben dem Geschmacksverstärker Hefeextrakt auch noch Aroma stehen hat.
Denn im gegrillten Gemüse finden sich nach der Rezeptumstellung ziemlich unklassische Zutaten wie geschmacksverstärkender Hefeextrakt und ein Aroma, über dessen Herkunft Unilever keine genauere Auskunft geben möchte. Was für eine Rezepturverbesserung, Mamma Mia!
Bei allen Produkten verzichte man auf Geschmacksverstärker, heißt es auf bertolli.de. Für das gegrillte Gemüse stimmt das nicht mehr, denn in der Zutatenliste steht seit der Verbesserung Hefeextrakt. Der enthält Glutamat und wirkt geschmacksverstärkend, muss aber laut Gesetz nicht als Geschmacksverstärker gekennzeichnet werden. Das ist gut für Hersteller, die diesen Spielraum ausnutzen, schlecht für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die hinters Licht geführt werden. Foodwatch-Experte Oliver Heusinger erklärt.
Bei dem Bertolli gegrilltes Gemüse, bei dieser Pasta-Soße, verspricht Hersteller Unilever Pasta à la Mama und spricht von hochwertigen Zutaten. Also für Liebhaber der italienischen Küche heißt es da. Im Oktober 2009 war es dann auch noch so, dass bei dieser Soße der Hinweis verbesserte Rezeptur auf dem Glas klebte. Doch ein Vorher-Nachher-Vergleich ergab, dass im Zuge dieser Verbesserung hochwertige Zutaten, in Anführungszeichen, wie Aroma, Zitronensäure und Geschmacksverstärker Hefeextrakt es in die Soße geschafft haben.
Unilever ist ganz klar ein Wiederholungstäter. Bereits 2008 stand ein Produkt des Konzerns im Mittelpunkt von abgespeist.de, das Bertolli Pesto Verde. Ein dreister Schwindel, denn die beworbenen Zutaten feinstes Bertolli Olivenöl und Pinienkerne sind nur in Alibi-Mengen enthalten. Dafür umso mehr undefiniertes pflanzliches Öl, Cashewkerne und Aroma. Knapp 4000 Verbraucherinnen und Verbraucher beschwerten sich über das Pseudopesto. Doch das scheint Unilever herzlich egal zu sein. Denn mit einer angeblich verbesserten Rezeptur seiner Bertolli-Pasta-Soßen Classico legt Unilever in Sachen Verbraucherinnentäuschung noch einen drauf.
Vor der Rezepturverbesserung konnten auch Vegetarierinnen und Vegetarier beruhigt zum gegrillten Gemüse greifen, denn die Soße bestand nur aus pflanzlichen Zutaten. In der neuen Zutatenliste findet sich jetzt auch eine Sardellenpaste. Die besteht aus zerkleinerten Salzheringen. Wie Hefeextrakt soll sie das Geschmacksprofil abrunden, heißt es bei Unilever. Ärgern dürften sich Vegetarierinnen und Vegetarier, die in einer Gemüsesoße keinen Fisch vermuten. Kein Problem findet man bei Unilever, denn insbesondere Vegetarier könnten sich schließlich in der Zutatenliste ausreichend informieren.
Feinstes Olivenöl lässt Bertolli-Soßen angeblich zu einem großartigen Erlebnis werden. Auf bertolli.de wird von der mediterranen Küche geschwärmt, in der nahezu alle kulinarischen Köstlichkeiten durch Olivenöl ihr besonderes Aroma erhalten. Umso erstaunlicher, dass sich im gegrillten Gemüse neben Olivenöl nun auch Pflanzenöl findet. Das war vorher nicht drin. Man benötigte es, weil es geschmacksneutraler sei, sagt Unilever. Dabei soll Olivenöl laut bertolli.de hervorragend zum Braten und Kochen geeignet sein. Warum also Pflanzenöl? Wohl, weil es billiger ist. Und für das besondere Aroma sorgt ja auch das neu zugesetzte Aroma.
Doch wie reagiert Unilever auf die Kritik der Lobbyorganisation Foodwatch? Oliver Hösingrer erklärt.
Unilever hat reagiert, indem es hieß, dass diese verbesserte Rezeptur sich nicht auf die Qualität der Zutaten beziehe, sondern auf das Ergebnis von Blindverkostung, also im Grunde von interner Marktforschung. Also im Grunde haben sie damit zugegeben, dass nicht besser geworden ist, dieses Produkt, sondern eben sich auf subjektive Empfindungen beziehen soll. Doch klar ist, wenn auf so einem Glas ein Emblem klebt, wo drauf steht verbesserte Rezeptur, dann soll das den Verbraucher natürlich vermitteln, dass da bessere Zutaten drin sind als zuvor, was aber nicht der Fall ist.
Eine Rezepturverbesserung kommt selten alleine. Die Illusionskünstlerinnen und Illusionskünstler von Unilever haben noch mehr auf der Pfanne. Eine ganze Reihe von Pastasoßen, nämlich die Sorten Arrabbiata, Basilico und sonnengetrocknete Tomaten, steht neuerdings mit angeblich verbesserter Rezeptur im Supermarkt. Hersteller Unilever hat im Zuge des kontinuierlichen Produktionsverbesserungsprozesses alle Bertolli-Soßen unter die Lupe genommen und für unsere Konsumenten angepasst. Echtes italienisches Lebensgefühl kommt dabei bestimmt nicht auf.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZipFM. Alle Beiträge und die gesamte Sendung findet ihr im Netz unter www.freie-radios.net. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Am Mikrofon war Steffen von Radio Unerhört aus Marburg.